redet, ist nicht tot.
Da ist sie wieder. Dieses Autoducking, das macht mich krank, dass das nicht richtig funktioniert. Also ich habe Autoducking, ich habe so einen Knopf, ne? Da drücke ich drauf, dann wird die Musik so leiser, also die wird dann leiser, sodass ich da drauf quatschen kann. Aber irgendwie funktioniert das immer nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, warum. Wahrscheinlich muss ich mal die Bedienungsanleitung durchlesen. So, leck mich doch. Herzlich willkommen zu, ist es eigentlich die Februar- oder die März-Ausgabe?
Nee, die Februar-Ausgabe.
Die Februar-Ausgabe, die wir im März machen. Herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe. Die wir am 29. Februar 2017 aufnehmen. Hier sind die Flaschen, die Weinflaschen mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Ja. Ich muss gerade meinen Kalender gucken. Also ich weiß gar nicht, wir haben doch gestern erst eine Sendung aufgenommen, habe ich das Gefühl.
Gestern?
Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, als hätte ich zwischen der letzten Sendung und jetzt nichts erlebt.
Ach so.
Stellt sich raus, wenn ich so in den Kalender 30. gucke.
30. Januar.
Habe ich auch nicht. Doch. Oh doch, ich war zwischenzeitlich, ich gucke mal.
Ich schon.
Ich war in Jena.
Leider.
Aber da habe ich kulinarisch, ach doch, ich weiß, wo man in Jena einen guten Burger essen gehen kann. Das ist doch auch schon mal was.
Warst du nicht zwischenzeitlich in Köln und hast da irgendwie auch...
Genau, in Köln, genau, das hätte ich jetzt als nächstes erzählt. Aber vorher war ich in Jena gewesen.
In der Heimat, genau.
Genau, und dann war ich in Köln. Was war denn da so? Ach genau, da war ich ja bei diesem, 1980. So ein vietnamesischer Imbiss. Kennst du? Ja, du kennst das sowieso.
Banh Mi. Nein, ich kenne das nicht.
Du kennst Banh Mi nicht?
Den in Köln?
Nee, das Gericht.
Ach, das Gericht, doch. Ach so, ja.
Ja,
doch, kenne ich, aber ich glaube, hier in Hamburg gibt es sogar einen Laden, der so heißt. Den empfiehlt der Stefan Paul, glaube ich, immer.
Ah.
Den in Köln hat ihr wahrscheinlich Thorsten Goffin empfohlen.
Genau,
ne?
Genau. Der meinte, das ist
Der twittert das ja immer. Ja, also ständig. Entweder Bier oder Banh Mi.
Bier oder Banh Mi, aber das ist auch wirklich unglaubliches Banh Mi gewesen. Also dann, was hatte ich denn da drauf? Da kommt ja sowieso, was ist denn da alles drauf? Leberpastete und Koriander und so Zeug.
Mayonnaise. Ketchup.
Sowas, genau, Ketchup, Essig.
und Riesling, Riesling-Essig.
Peri-Peri-Riesling. Was war denn bei mir drauf? Hier, Ochsenbäckchen.
Okay.
Genau.
Jetzt kein klassisches Banh Mi, oder?
Nee, eben nicht. Also der Typ, der das da macht. Okay. Also Thorsten hat den Typen bezeichnet als den besten vietnamesischen Koch, den es in Köln gibt.
Mhm.
Der aber wohl irgendwie ein bisschen, wie nennt man das, sozial schwer kompatibel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, weshalb er irgendwie nie so allzu lange in den Küchen der Restaurants aushält. Und der hat halt seinen eigenen Laden aufgemacht, da unten am Neumarkt ist das in der Nähe. Mhm. Und das ist so eine, ja, im Grunde ist das ein vietnamesischer Imbiss.
Ja.
Mit wie viel
Anspruch.
Plätze? Ja, mit Anspruch, aber total wenig Plätze. Ich glaube, der hat 16 Plätze oder 20 Plätze nur da drin, wo du sitzen kannst. Und auch nur sehr wenig Gerichte. Also irgendwie so auf der Standardkarte sind, glaube ich, 4 Banh Mi, davon ein vegetarisches, ein so eine Suppe, diese Pho, die ja komplett anders ausgesprochen wird, ungefähr Pfing oder so.
Fump.
Genau, Fump. Bitte eine Fump und noch so ein bisschen Zeugs. Dann irgendwie so 5 Weine, aber auch dann tatsächlich so auf so einem Niveau, so Markus Molitor, weißt du? Mhm. Also so in so einer Frittenbude halt so.
Das ist ja dann schön.
6 Craft-Biere hat er da dann irgendwie.
Ah.
Und dann halt immer noch so eine Wochenkarte. Und jetzt war leider Gottes letzte Woche, wo ich dann nicht mehr da war, gab es im Banh Mi, was war das? Leber? Nee. Ich hab's vergessen, aber so, dass ich gejammert habe, dass ich nicht in Köln bin. Also kann ich nur empfehlen. Und ich habe jetzt auch hier in Berlin schon 2 Empfehlungen gekriegt für sowas, da wollte ich dann auch mal hin. Ja.
Okay.
Aber toller Laden, also kann ich echt nur empfehlen. Also wenn du mal wieder in Köln bist, geh da hin. Ist am Neumarkt. Kannst du noch mal bei Foto Gregor vorbei und den alten Zeiten hinterher trauen.
Gibt's noch, ja.
Apropos Foto Gregor. Heute Sendung aufgezeichnet mit einem Kumpel in den Kreuzberg unten. Und mir so hinterher so erzählt, so ein bisschen über Fotografieren. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Ich habe ausnahmsweise nicht damit angefangen. Jedenfalls meinte er, ja, ich habe mir jetzt endlich mal so eine idiotensichere Kamera gekauft. Und ich dachte, ja, mal gucken, was er jetzt auspackt. Greift er in den Schrank und holt raus eine Leica Q.
Okay, das ist jetzt das ganz Neue, oder
das
was?
Das ist praktisch so wie diese Fuji, die ich habe, diese X100, also Festbrennweite,
okay.
In Leica, ja. Also
in
geil. Und die kostet, glaube ich, irgendwie 4.500 Euro oder so.
Ja, ja.
Der meinte auch, ja, das wäre so ungefähr sein Jahresgehalt von letztem Jahr gewesen, was er dafür ausgegeben hätte.
Und dann verdient er aber dieses Jahr besser, oder wie?
Ja.
Oder hat er geerbt?
Nee, der hat letztes Jahr ein Geschäft aufgemacht und hat halt auf extrem kleinem Fuß gelebt und ja.
Und jetzt auf großem.
Jetzt hat er einen geilen Fotoapparat. Ja, soweit bei mir die Kulinarik war jetzt gar nicht so viel. Dann habe ich meine Gattin auf die fette Kuh angefixt. Das hat funktioniert.
Auf die fette Kuh angefixt.
Genau, ich habe meine Frau auf die fette Kuh angefixt. Auch in Köln. Das heißt, da ist das Essen immer noch super. Ja.
Ja. Sieht man auch immer bei Thorsten Goffin übrigens.
Ja, der macht nichts anderes. Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Nee. Das ist halt
Kraftbier eine super, und
ist,
Essen. Genau,
ist eine super Distanz. Der geht zu Fuß. Also du kannst halt, wenn du in der fetten Kuh schön essen gehen, dann haust du dir da zwei Bier rein und dann gehst du praktisch zu Fuß zum Neumarkt hoch. Ja, und dann hast du auch schon wieder ein bisschen ein Hüngerchen.
Ja.
Und kannst dir da dann so das ein oder andere Banh Mi holen. Und dann gehst du runter in die Altstadt, in die Craft Beer Corner. Dann hast du auch schon wieder Durst.
Darum beneide ich das ja auch ein bisschen, ja.
Lässt dich da voll laufen und dann kannst du halt die gleiche Strecke wieder zurückgehen.
Genau. Ja. Allem Anfang übrigens, das Blog, und mittlerweile schreibt er ja auch wieder regelmäßig, was
ja
schön
sehr
ist.
Sehr angenehm,
auch.
Ja.
Sehr angenehm, sehr gut. Sehr gut.
Allemanfang.tumblr.com ist das, glaube ich, sogar.
Ja.
Was ich immer so ein bisschen schade finde, weil ich immer die Angst habe, dass früher oder später Tumblr sagt, so, wir stellen jetzt mal unseren Service ein, tschüss.
Ja. Und dann?
Dann haben wir den Banh Mi. So, und selbst, wie war es bei dir? Warst du wieder irgendwie, warst du jetzt wieder irgendwo in Chile Wein ausprobieren?
Nee, ich war ja eigentlich sehr selten unterwegs in den letzten Monaten. Ich war ja eigentlich letztes Jahr nur einmal in, was so der Erwähnung wert wäre, waren wir ja zusammen in der Champagne und dann war ich im Sommer, Spätsommer nochmal 3 Tage in Portugal und das war es ja letztes Jahr und dieses Jahr wird es auch nicht viel mehr werden wahrscheinlich. Nee, ich habe ja meine Zeit eher im Krankenhaus verbracht.
Ja, aber auch nicht schlecht. Ne?
Ist auch mal schön.
Was haben die da so serviert?
Ja, das war, also ich meine, Frühstück und Abendessen, das ist halt so Krankenhausteil, das ist halt so lieblose, liebloser Ersatzkäse, ne? Graubrot. So Marmeladen, die gar nicht mehr Erdbeermarmelade heißen, sondern nur noch Rot.
Rot, Marmelade, Rot.
Ja, irgendwie Fruchtaufstrich Rot. Und Joghurt, also ohne Fett und dann aber irgendwie mit Gelatine, ja. Also da krieg ich einfach Ausschlag, ja.
Das musst du das musste Helmut Gothe erzählen.
Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Joghurt ohne jeglichen Fett, aber natürlich mit Zucker irgendwie und auch mit Fructose und dann aber auch mit Glucose und dann eben noch mit Gelatine. Ich weiß, das ist einfach so unglaublich.
Warum tut man denn Gelatine in Joghurt? Ist da immer Joghurt drin und ich habe es noch nie gemerkt?
Nein, ist nicht immer drin. Ist halt nur in diesen Billigdingern so Discount-Joghurt. Und ich frage mich immer, wie das irgendwie so viel günstiger sein kann, weil ein eigentlicher Joghurt ist ja eigentlich nur ein Produktionsprozess von Milch. Ja. Da muss man ja eigentlich nichts mehr reintun.
Nee.
Und die tun da aber jede Menge rein und das ist dann günstiger als irgendwas Reines. Ja.
Vielleicht ist Gelatine,
aber es ist günstiger.
Vielleicht ist Gelatine billiger als, was macht denn sonst die Steifheit im Joghurt? Das Eiweiß?
Erektion? Keine Ahnung.
Hast du schon getrunken oder was?
Nein.
Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ich habe übrigens jetzt es endlich mal geschafft, The Colonel Bier zu trinken. Das ist tatsächlich beeindruckend gut. Hattest du das nicht erzählt oder war das Thorsten?
Ja, ich habe das auch erzählt, aber Thorsten hat das bestimmt auch erzählt. Ist ja auch in Thorstens Bierbuch drin.
Wenn wir so weitermachen.
In meiner Bierschachtel habe ich das natürlich auch erwähnt. Das ist bestimmt eines der besten Biere weltweit, würde ich sagen. Also was, zumindest von dem, was ich bisher getrunken habe. Also, weil das ist immer gut, egal was du da trinkst, es ist immer sehr gut gebraut.
Ja.
Und die machen halt ständig irgendwas Neues, ne?
Ja, ich habe jetzt gerade so zwei Flaschen, noch so zwei so 0,7er Flaschen mir kaufen können.
Machen die
so
auch, ja.
Season.
Ich hab die bisher.
Ja. Season blablub und das ist dann auch wirklich so aus dem Fass, also ist dann auch so richtig säuerlich und du schmeckst den Wein noch durch, der vorher im Fass war. Ja.
Okay.
Ha. Ja, kann ich aber auch nur empfehlen.
Bier. Stimmt, wenn man das irgendwo kriegt, kaufen, trinken. Ja.
Wir müssen aufhören, so über Thorsten zu reden, sonst denkt er noch, wir würden ihn dissen. Dabei ist das
ist das Gegenteil eigentlich.
Ja, aber wenn man das zu oft macht, dann kriegt das sowas Komisches, sowas Übertriebenes.
Ja, und okay.
Ich wollte das nur mal gesagt haben, nicht, dass dahinter irgendwie, weil ich mag den ja wirklich.
Ja, ich auch.
Glaubt uns jetzt auch wieder keiner.
Das ist aber auch wirklich gemein jetzt.
Das Schlimmste ist, dass wir da überhaupt nicht rauskommen aus der Nummer.
Gleich ruft er noch an, du.
Ja, kann er ja.
Gleich chattet er noch.
Warte mal, soll ich mal die Telefonleitung hier aufmachen? Ich mach da mal. Wo ist es denn? Da ist es. Ich mach das jetzt wirklich. Aber nee, ich kann ja jetzt nicht die Nummer sagen.
Nein, das kannst du jetzt nicht sagen.
Nee, dann rufen ja alle hier an. Ja, Mist. Ja.
Nee, lass mal.
Dann schalte ich das jetzt wieder aus. Ja, schade. Also prinzipiell wäre das schon mal lustig gewesen.
Stimmt.
Ja. Der Chat sagt gerade, eine Schwiegermutter fragte gerade, wie alt Holgi ist. Weiß das jemand? Ja, ich weiß das.
Ja, ich weiß das auch.
Ja, verrückt.
47, aber es steht ja auch in der Wikipedia. Das stimmt, ist ja nicht so schwer rauszufinden.
Genau.
Bei mir ist das schon schwerer rauszufinden. Ja,
selbst ich weiß nicht, wie alt du bist. Wie alt bist du eigentlich? Auf jeden Fall bist du signifikant jünger als ich.
Ich bin signifikant jünger als du und werde nächste Woche Montag 45.
Das ist ja gar nicht so signifikant.
Nein.
Ich dachte immer, du wärst irgendwie sowas wie 8 Jahre jünger als ich, weil du viel intelligenter bist als ich und nicht sitzen geblieben und so.
Bist du 8-mal oder 2-mal sitzen geblieben in der Schule?
Ich bin 2-mal sitzen geblieben und siehste, dann aber...
Und irgendwann haben wir uns da getroffen.
Ja, aber ich bin auch später eingeschult worden, ja, weil ich zu lala war.
Echt?
Ja, so, nee. Also ich habe ja im September Geburtstag und da gibt's irgendwie so einen Einschulungsstichtag. Und wenn man hinten nach dem Geburtstag hat, dann kann man ein Jahr später.
Das ist ein Kann-Kind.
Genau. Ein Kann-Kind. Ich bin so ein Kann-Kind.
Ja.
Ich bin kein Muss-Kind.
Genau, und ich bin ja im März geboren, ich war halt ein Pflichtkind.
Ein Muss-Kind.
Ein Muss-Kind, ja.
Aber das ist bestimmt auch, weil dein Vater Musiklehrer war.
Ja, Musik.
Musiklehrer. So.
Okay.
So, dann trinken wir mal was.
Genau. Was trinkt man denn heute?
Ja, ich weiß es nicht.
Sag doch mal.
Ich kann das wieder alles nicht lesen. Warte, ich hol mal die Taschenlampe raus. Ich
habe
ja hier so eine schummrige Wohnzimmerbeleuchtung, ne? Und ich kann immer gar nicht lesen, dass alles so klein gedruckt und bunt auf den Flaschen steht. Und habe mir eine Taschenlampe geholt. Und damit das nicht immer so peinlich ist, ne? Weil dann die alle 4 Wochen, wo ich die mal brauche, sind dann die Batterien leer, habe ich mir so eine zum hier. So zum Aufladen mit so einer Kurbel.
Nein, okay, ja.
Total praktisch, auch wenn mal Stromausfall ist. So, ich habe hier eine Flasche Müllen 2004, Kröver Paradies, Riesling Spätlese trocken.
Ja,
dann habe ich
Müllen
Kabinett und Müllen Spätlese. Ich vermute, wir fangen mit dem Kabinett an.
Ja, genau. Und mach ruhig mal alle 3 Flaschen auf schon mal.
Hab schon, weil nebenan sitzt ja meine Frau und trinkt.
Schöne Grüße.
Da habe ich hier schon die Gläser voll.
Ja, genau. Wir fangen mit dem Kabinett aus 2015 an.
Wobei ja das erste Lenzsche Axiom sagt, man soll kein Kabinettwein trinken, nicht wahr?
Ja, das stimmt, aber das lassen wir einfach mal getrost beiseite.
Genau, der hört das ja nicht.
Weil, der hört das ja nicht. Wobei, vielleicht hört er ja mit heute.
Ach echt, meinst du? Hallo, Sigi!
Ja, genau. Dann werden wir aber vom Thorsten weg zum Sigi.
Genau, machen wir jetzt Sigi fertig.
Genau. Also wir trinken heute 3 Weine von Martin Müllen. Mhm. Wir waren ja letztes Mal schon in Trabach und Kröv, also in Kröverlaken beim Staffelter Hof. Und wir bleiben quasi in genau diesem kleinen, gleichen Bereich der Mosel. Und meine Idee war, damit haben wir letztes Mal sozusagen angefangen, mal so ein bisschen zu ergründen, was Mosel-Riesling sein kann. Und wie unterschiedlich Mosel-Riesling sein kann und dann eben auch, wie vergleichbar sowas miteinander sein kann. Also wir haben jetzt 3 Rieslinge, die kommen alle aus dem gleichen Weinberg, dem Kröver Paradies. Und wir haben 2 Weine aus einem Jahr, nämlich 2015, die sich eben dadurch unterscheiden, dass sie sozusagen ein unterschiedliches Prädikat haben, also ein unterschiedliches Mostgewicht hatten, ne?
Mhm.
Also entsprechend einen unterschiedlichen Zuckergehalt im Wein hatten, als sie gelesen wurden. Also der Kabinett wird eben früher gelesen, als ich spät lese. Und um dann nochmal weiter zu gucken, haben wir aus dem gleichen Kröver Paradies einen alten Wein, nämlich von 2004, der also 11 Jahre älter ist. Und da schauen wir einfach mal sozusagen, wie sich sowas entwickelt. Das ist vielleicht 2015 und 2004 ist vielleicht gar nicht so... sozusagen so vom Jahresverlauf gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist, glaube ich, ganz gut zu vergleichen. Die haben eigentlich beide, dürften ein ziemlich ausbalanciertes Süß-Säure-Spiel haben. Also 2015 war wahrscheinlich einer der besten Jahrgänge in den letzten Jahren an der Mosel. Alles, was ich bisher probiert habe aus 2015, war eigentlich ganz großartig, weil eben die Säure stimmt. Ist einfach sehr, sehr schöne Säure in den Weinen.
Ich will mir also 15er Moselweine weglegen.
Ja. Genau, 15er Moselweine weglegen.
Mist.
Und Mittelmosel, Terrassenmosel, egal. Also
hat nicht irgendjemand hier in Berlin, also ich habe doch, mit Sicherheit haben wir doch auch Hörerschaft in Berlin, hat nicht irgendwer von euch einen Keller zu vermieten oder, oder Bock, dass wir zusammenschmeißen und selber einen Keller uns mieten und da unseren Scheiß reinstellen oder so? Meldet euch doch mal. Danke. So.
Ja.
Ich sehe gerade, die Spätlese ist sogar feinherb. Muss die so, also haben die nicht trocken gekriegt oder wollten die das nicht?
Der Kabinett ist feinherb. Die Spätlese.
Oh ja, der Kabinett ist fein. Das ist ja noch interessanter.
Ja also Kabinett, also der, also das, was wir jetzt hier haben als Riesling Kabinett, ist eigentlich der klassische Moselwein, ja.
Okay.
Was man auch so als früher als Möselchen bezeichnet hat.
Möselchen.
Ja, genau. Das ist eigentlich das, was Mosel ausmacht und was man auch eigentlich nirgendwo anders so schön hinbekommt. Also einen leichten Wein, der hat ja 9,5% Alkohol, einen leichten Wein, der eine gewisse Süße hat, die aber eben balanciert ist durch die Säure, sodass man die Süße gar nicht in der Form merkt. Also das ist nicht zuckrig oder so, ne? Werden wir jetzt gleich.
Wobei man die Süße wirklich merken. Schon riecht. Also das ist, finde ich, nicht so oft,
das ist Reife,
dass, man,
ne?
dass man die schon in der Nase hat, ne?
Ja. Genau, man hat eine gewisse Süße von Reifenoten, würde ich sagen.
Ja, so also gelbes Obst, ne?
Gelbes Obst, aber ich finde auch Apfelschalen zum Beispiel. Also ich bin so ein bisschen eingeschränkt in meiner Wahrnehmung.
Also das, ja, Apfel, ja, aber auch gelber Apfel. Also oder so gelb-roter Apfel. Also süße Äpfel. Was gibt's denn da noch für Obste?
Genau,
so,
also es ist kein Granny Smith oder so, ist das nicht, ne? Nee. Genau, das ist genau gelbreif, würde ich auch sagen.
Gelbreif, sagt der Fachmann.
Gelbreif, okay. Also gelbes Obst und reif.
Achso, ich dachte, das gelbreif als Adjektiv. Das ist so, gelbreif. Nee. Raureif, gelbreif.
Genau, und dann würde ich sagen, hat man einfach in diesem Wein die typische Schieferwürze in der Nase, ja. Also das, was wirklich dieser Moselboden, dieser Schiefer, dieser Devon Schiefer eben ausmacht, ja. So ein, das hat man hier sehr, sehr klar drin. Ja.
Das Würzige kommt vom Schiefer?
Ja.
Von dem hätte ich jetzt einen anderen Geruch erwartet. Also, weil das riecht ja wirklich würzig, also nicht steinig, sondern, sondern würzig.
Aber es ist eigentlich, man nennt es auch wirklich Schieferwürze. Das ist so ein stehender Begriff. Also dieses würzige, leicht kräuterwürzige auch, das ist einfach der typische Ausdruck des Schiefers.
Ja. Wieder was gelernt. Warte mal, was muss ich immer sagen? Bemerkenswert.
So, mal einen Schluck trinken.
Mhm. Klassischer Mosel. Er hat auch was, also Ich bin ja Feinherbtrinker, ne? Also das ist, ich mag das ja sehr gerne. Also gibt ja sehr viele Leute, die sagen so, boah, nee, bloß nicht, das süße Zeug. Aber ich finde, der hat schon, das mag jetzt daran sein, dass du mit dem Möselchen vorgelegt hast, aber so ein bisschen hat der was von einem Oma-Wein, finde ich.
Was ist denn Oma-Wein?
Ja, der
aber weil der süßer ist, meinst du?
Also ja, aber so der ganze Charakter, also der erinnert mich irgendwie an Oma. Ich weiß nicht, wieso. Kannst du nicht nachvollziehen? Ja,
also Oma. Also Erben Spätlese oder was ist Oma?
Ich habe keine Ahnung, was Oma getrunken hat, aber das ist so.
Okay. Ja, ist also, sagen wir mal so. Also
erstaunlich frisch.
Ich habe Martin Müllen ausgewählt, um mal auf das Weingut zu kommen, weil der Mann einfach einen extrem klassischen Riesling macht, so wie man ihn vielleicht vor 100 Jahren oder 120, 150 Jahren gemacht hat.
Jetzt weißt du, warum
das
wie
das ist so, ne? Genau. Also seine Idee ist, der Mann ist nicht irgendwie zertifiziert oder so, kein Bio oder sowas, aber wenn man in Weinberge geht, dann ist es eben eigentlich genau das. Der Mann ist, der ist Weinbauer, ja. Mhm. Im ganz klassischen Sinne, ja. Ein Mensch, der irgendwie da in der Ecke verwurzelt ist, der irgendwie den ganzen Tag im Weinberg steht, der einfach auch so ein Weinberg-wettergegabtes Gesicht hat, ja.
Ja.
Und der das einfach irgendwie mit Leib und Seele macht und der irgendwie so ganz tief sozusagen verwurzelt ist in dem, was er da tut. Und das ist kein, würde ich jetzt mal sagen, kein weltgewandter Mensch, wie Leute wie Philipp Wittmann oder Hans-Oliver Spanier, die einfach sehr viel dafür tun, ihre Weine auch zu vermarkten rund um die Welt, sondern das ist einfach einer, der da ist und auf den die Leute aufmerksam werden und dann dahin fahren, ja, um sich ihre Weine da zu holen. Also das ist einfach sehr unterschiedlich, ne? Das ist einer, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, was da so in den im Weinmachen passiert ist in der Geschichte. Und der Ausdruck dieses neuen Etiketts ist auch die Lagenkarte aus dem 19. Jahrhundert, die das so ein bisschen widerspiegelt. Ne? Also das, was drauf das ist. Ja, das ist...
Okay. Mhm. Ja, das ist auch eine schöne Karte. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich so eine Schwäche für habe, für so alte Karten. Ne? Mhm. Da könnte ich mich auch dran ruinieren. Glücklicherweise sind die so teuer, dass ich nicht auf die Idee komme, mir ständig davon was zu kaufen.
Ja, man kann sowas mal manchmal bei eBay bekommen, mhm. Wenn man Glück hat. Muss man ein bisschen nachsuchen oder so Suchfunktionen, also so Suchaufträge eingeben. Dings. Ja, genau. Also ein Bekannter von mir hat alte Champagnerkarten zum Beispiel da irgendwie gefunden,
mhm.
Wie 100 Jahre alt oder so, wie auch immer. Ja, und er versucht sozusagen seine Weine so zu machen wie damals. Also das heißt halt schon sozusagen, im Prinzip ist das Naturwein par excellence,
ja.
nur dass es halt nicht draufsteht und jetzt auch nicht damit wirbt, aber es ist so ein, die ganze Machart vom im Keller ist im Prinzip händisch,
mhm.
Und beispielsweise arbeitet er mit alten Korbpressen aus der Zeit, ja, also mit kleinen Pressen, wo er sozusagen jeden Eimer einzeln reinschüttet, Eimer Trauben reinschüttet und langsam eben presst. Ja. Mhm. Also sehr, sehr, sehr aufwendige Prozesse, wo dann eben der Saft durchläuft, der dann auch mal also Luft bekommt, also vielleicht kurz auch einmal so eine kurze Oxidation mitmacht und dann eben natürlich spontan vergärt, wie man das früher gemacht hat, als man es noch gar nicht anders machen konnte, weil es eben noch keine Zuchthäfen gab. Und dann bleiben die Weine eben sehr, sehr lange auf der Hefe im Holzfass. Mhm. Also er hat auch ausschließlich Holzfässer, jetzt nicht diese kleinen Barriques, sondern eben große Stückfässer, so 1200 Liter oder 2400 Liter, mhm. die kein Holz mehr abgeben, aber die ja immer so ein bisschen Luftaustausch haben. Das ist ja der große Unterschied zum Edelstahl, ist letztlich, dass ein Holzfass immer einen Austausch mit der Umgebung hat.
Mhm.
Und da bleiben die dann eben so lange, wie sie sollen und müssen, ja. Also bis er halt der Meinung ist, sie sind fertig oder auch bis sie zu Ende vergoren sind.
Mhm.
Und das sind einfach sehr, sehr, sehr handwerkliche, sehr alte Produktionsprozesse. Und insofern ist es eben auch ein sehr klassischer Riesling, ja?
Ja.
Also vielleicht kann man ihn dann als Oma-Riesling bezeichnen.
Also ist auf jeden Fall ist der kommt irgendwie, und das wirklich nicht im schlechten Sinne, der erinnert mich total an früher.
Ja, dann ist es, glaube ich, genau das, was er tatsächlich bezweckt.
Der erinnert mich an ein Frühjahr.
Voll getroffen. Ja.
Ja. Ja. Was kostet da die Flasche? Weißt du das auswendig?
Nee, aber ich...
Der Chat guckt nach. Ich rufe es dann
genau,
mal
ein. Genau, ich würde mal so gucken, um 12, 13 Euro oder so wird er...
Der ist wirklich, den kann man auch schön wegzechen, weil der halt so wenig Alk hat und so
ja,
frisch
eben.
Ist und so leicht, ja.
Genau, und das ist eben genau das, was diesen Mosel-Riesling eigentlich ausmacht, ja, und eben auch von anderen unterscheidet. Also du hast in Rheinhessen oder in der Pfalz entstehen ja ganz großartige Rieslinge. Normalerweise sind die aber trocken. Und du hast eigentlich nicht diese Leichtigkeit in diesen Weinen. Ja? Das hier ist einfach ein so leichter Wein, alkoholisch gesehen sozusagen, aber von der Geschmackstiefe ist er halt gar nicht leicht, nee, sondern er hat eine wirkliche Komplexität. Und das ist sozusagen Terroir pur Mittelmosel, mhm, wo du die Lagen hast, die eben entsprechend im Klima der Mosel sind. Also die sind ja sehr, das Cuvée Paradis beispielsweise, wo der Wein herkommt, ist sehr steil.
Ja.
Es ist alles natürlich Handarbeit, ja, wirklich Pfahl für Pfahl sozusagen Handarbeit. Und du hast eben das Mikroklima von der Mosel, die Luft, die Kühle auch von der Mosel, die dann irgendwie den Wind, ja, da drin und das Ganze dann eben auf diesem Schiefer. Und das macht das sozusagen die Umgebung aus, um solche Weine machen zu können.
Ja.
Und in seinem Fall ist es jetzt so, dass er praktisch die besten Stücke auch aus dem Cuvée Paradis hat mit Rebstöcken, die so zwischen 25 und 100 Jahre alt sind.
Mhm.
Und
8,90 Euro die Flasche übrigens.
8 Euro, ja, Wahnsinn.
Ne? Ja, also das ist kein Geld. Also dafür ist das wirklich kein Geld. Das ist echt toll. Ja.
Nee. Also Martin Müller ist, bei vielen würde ich sagen, unbekannt. Mhm. Weil er eben nicht... Also weil er seine Weine nicht so nach außen trägt, wie es andere tun, die dann vielleicht auch noch eben größer sind und ein Marketing mit dabei haben. Er hat viereinhalb Hektar Weingut hat er.
Ja.
Und Kröv und die anderen Lagen in Traben, die er hat, die sind nun auch nicht so bekannt.
Mhm.
Wie in der Sonnenuhr oder sowas, weißt du? Also es gibt ja sehr bekannte Lagen an der Mosel, die kennt jeder, ja, sozusagen, der sich so ein bisschen mit Riesling beschäftigt. Aber das, was er hat, das kennt noch lange nicht jeder.
Ja.
Obwohl die Lagen teilweise eigentlich qualitativ genauso gut sind. Ein Beispiel ist der Trabacher Hühnerberg.
Trabacher Hühnerberg.
Nee, nur Trabacher Hühnerberg.
Trabacher Hühnerberg, okay.
Ja, der in dieser Lagenklassifikation, wo damals auch diese Karte entstanden ist, genauso hoch eingeschätzt wurde wie eben diese ganzen bekannten Lagen, wie eben zum Beispiel Wehlener Sonnenuhr oder wie auch immer.
Ja.
Dieser Hühnerberg aber beispielsweise, der liegt so ein bisschen in einem Seitental von der Mosel,
mhm,
und war noch schwerer zu bewirtschaften als die meisten anderen Lagen eh schon. Und der ist irgendwann aufgelassen worden. Das heißt, der ist irgendwann quasi verlassen worden von den Winzern. Da hat eigentlich kein Weinbau mehr stattgefunden. Und damit ist natürlich auch das Renommee der Lage verschwunden. Ja.
Ja.
Und er gehörte mit zu denen, die diesen Hühnerberg eben rekultiviert haben. Und eben da wieder Wein macht und eben auch schaut, dass sozusagen die Weine und dieser Hühnerberg eben wieder das Renommee bekommen, was sie eben vor 150 Jahren mal hatten. Ja.
Mhm.
Und er bekommt dafür, ich glaube, es gab 2012 eine trockene Spätlese aus dem Hühnerberg, die hat Stefan Reinhardt bei Robert Parker, was ja immer noch so die wichtigste
Publikation ist.
Ja. Genau, Weinkritiker, Plattform, Publikation ist, hat er 96 Punkte bekommen für den Wein.
Ich frage mich immer, was macht Parker eigentlich mit einem Wein, der besser ist als 100 Punkte?
Ja, 100 Punkte halt, ne? Ja, das ist halt schwierig mit den 100 Punkten.
Ja.
Ja. Stefan Reinhardt, also der ist ja ein Deutscher, der eben seit ein paar Jahren für Robert Parker Deutschland, Österreich, Elsass und Champagne macht, der hat dem Wein 96 Punkte gegeben und war, glaube ich, für 2012 war das die höchste Bewertung an der ganzen Mosel. Und trotzdem hat er eben nicht den Namen, den andere haben, und entsprechend sind auch die Preise bei ihm irgendwie niedriger als bei anderen renommierten Weingütern. Ja.
Das und wird aber nicht ewig so bleiben, oder? Also der wird irgendwann auch...
Ich weiß gar nicht. Also ich habe irgendwie, wenn ich ihn, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, der ist nicht so der, also der ist so ein Typ, der braucht das, glaube ich, gar nicht, ja. Also ich meine, der kommt gut aus und ich glaube, das reicht ihm eigentlich. Und ein schönes Beispiel dafür ist, wir haben ja eben diesen 2004er dabei, ist das, was er von seinen Weinen immer zurücklegt und reifen lässt und dann eben erst Jahre später in den Verkauf bringt, ja.
Ja.
Und,
hast du mit dem denn eigentlich, hast du mit dem auch eine Sendung aufgenommen eigentlich?
Nee, das hat damals, als ich diese Moselreihe gemacht habe, hat das damals
Hof
nicht
warst
geklappt.
Du ja, ne?
Ja. Ja, da war ich, genau. Ich hätte, wäre auch ganz in Martin Mühlen, aber das hat damals nicht geklappt, der konnte nicht. Und werde ich aber irgendwann nachholen, auf jeden Fall. Genau. Diese Altweine, es gibt wenige Weingüter, die so eine Jahrgangstiefe haben wie er, die sie noch verkaufen. Und wenn du in den Shop schaust und eben auf diese Altweine, auf diese Raritäten schaust. Ne?
Letzte Woche Mal schon dieses Problem, dass ich hier eigentlich sofort für 500 Euro Wein kaufen wollen würde.
Ja, genau. Aber trotzdem, ne? Also die Flaschen an sich sind nicht teuer. Ne?
Das ist richtig.
Verkauft die nicht teuer und er kümmert sich um diese Flaschen weiter. Ne? Also wenn die einige Jahre auf dem Buckel haben, dann verkorkt er die im Zweifelsfall neu und so weiter und so fort. Also er hat ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seinen Weinen. Das ist schon, ich finde das insgesamt sozusagen beeindruckend. Und wenn wer Zeit hat, irgendwie mal die Mosel da, die Mittelmosel zu besuchen, der sollte auf jeden Fall mal bei ihm vorbeifahren. Also das ist sehr nett. Und und als ich das letzte Mal da war, da hatte er, also als Winzer hat man ja immer diverse Weine offen. Und da war zum Beispiel beeindruckend, dass seine Weine teilweise schon 2-3 Monate offen waren.
Aha.
Also die schreiben immer das Öffnungsdatum aufs Etikett und dann legst du den halt wieder ins Fach, also im Klimakühlschrank. Mhm. Und die waren teilweise 2-3 Monate offen und die waren immer noch taufrisch.
Das ist einfach nur einfach so verkorkt oder auch mit so einem Vakuumkorken?
Nö, einfach verkorkt wieder und in den Klimaschrank gelegt. Und die halten sich einfach, weil die einfach eine sehr gute innere Spannung und, sag mal, Energie haben, die Weine über Wochen und Monate trägt, ohne dass sie irgendwie kaputt gehen, ja. Also
was einfach von Qualität zeugt. Was mich auch immer wieder völlig fasziniert. Also das habe ich ja dann auch teilweise, wenn ich nach so einer Sendung, wo ich dann 3 Flaschen offen habe und vielleicht sowieso noch eine offene Flasche im Kühlschrank hatte, passiert es mir halt auch, dass ich manche Flaschen 4 Wochen im Kühlschrank habe. Und die immer noch sehr gut trinkbar sind, teilweise noch richtig frisch. Verstehe auch immer nicht, wie das geht.
Ja.
Am längsten halten sie, wenn man sie zwischendurch nicht nochmal aufmacht, ist mir aufgefallen.
Ja, weil dann natürlich frische Luft reinkommt, die dann wieder natürlich neue Reaktionsprozesse. Genau. Ja, also der Kabinett, ich finde es.
Ey, für 98, für 98, das ist, ne, hätte ich mir nicht auferlegt, nicht so viel Wein zu kaufen, weil ich gar nicht weiß, wann ich den trinken soll. Ich würde da sofort einen Karton von ordern.
Also, ja, es macht sehr viel Spaß, weil es ist eben leicht. Du kannst wirklich auch,
du kannst davon einfach
eine Flasche davon trinken.
Anderthalb Flaschen wegreißen,
ohne dass du es bereust, ja. Genau. Und die sind eben auch in sich sozusagen so klar und natürlich, da hast du auch keinen Kopf nachher, ne? Da ist auch nicht viel Schwefel drin. Also da ist schon Schwefel drauf, aber nicht viel. Und, und es ist, also jetzt gerade 2015, es ist super, super schön saftig am Gaumen, finde ich. Und, sehr mit einer sehr prägnanten Schieferwürze da drin und einer wirklich gelungenen Säure in dem Wein.
Ja.
Also ich finde es toll. Es ist anspruchsvoll und trotzdem unkompliziert. Das ist halt Kabinett. Also so soll eigentlich Kabinett sein, finde ich.
Mhm. Kommen wir ins Paradies. Zum Paradies.
Ja, genau.
Da ist hier mal
Glas. Das ist Paradies. Also jetzt Spätlese, genau. Also das war ja auch schon Paradies, aber
so, Kabinett.
Und jetzt Spätlese, die eben auch nur 11,5% Alkohol hat.
Den würde ich auch gerne mal probieren.
Ist, hier,
2015, ja. Müllen Riesling Trocken, Literflasche.
Mhm.
Das ist bestimmt gar nicht schlecht.
Nee, es ist nichts schlecht, was er macht. Tatsächlich. Also, es ist, also ich habe noch keinen schlechten Wein von Martin Mühlen getrunken. Mhm. Selbst ich hatte jetzt, ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich jetzt vor ein paar Wochen aus 2000 mal eine Flasche aufgemacht, was jetzt echt kein tolles Jahr war, ja, an der Mosel. Aber auch der Wein war, also es war jetzt kein großer Wein, aber es war ein schöner Wein. Also der ist schön gereift und wird nicht ewig in Erinnerung bleiben, aber selbst in so eigentlich in einem einigermaßen katastrophalen Jahr, trotzdem ein schöner Wein, der sich eben gehalten hat, während das meiste wahrscheinlich schon tot ist, drumherum. Also, ja.
Na? Da ist aber jetzt nicht so viel in der Nase, stelle ich gerade fest. Also war vorher mehr, da bin ich jetzt ein bisschen verwöhnt.
Ja, meiner hat leider ein bisschen Kork. Das ist jetzt etwas schade,
ja.
Aber der hat Kork.
Meiner nicht, scheint deine Flasche zu sein.
Ja.
Hat eine sehr schöne, ach, ich weiß immer nicht, wie das heißt. Das ist das, was ich mit Bitterkeit, also hat so eine ja, so die Säure hat was Bitteres am Rande.
Ja, gefällt mir gut. Das ist gut, ne? Also es ist so eine Bitterkeit, wie man sie so ein bisschen von Zitronenschalen oder so haben würde, ne? Ja, genau. Das. Also so eine erfrischende Bitterkeit,
ja, genau.
Die eben keine fehlerhafte Bitterkeit ist, sondern eine eigentlich gewollte Bitterkeit, die den Wein halt super knackig macht zusätzlich. Ja. Ne?
Und so ein, was ist denn das, da ist im Mund so ein, wenn du schon runtergeschluckt hast, kommt noch so ein Hauch. Was ist denn das für ein Hauch? Nee, fällt mir nicht ein. Also das ist so was fast schon gemüsig.
Okay, ich kann es tatsächlich hier nicht so ganz nachvollziehen. Also diese leichte Bitternote, die habe ich hier drin noch, und dieses Zitronige also, auch. Also
wenn es dir gelingen würde, einen Stangensellerie wie Obst schmecken zu lassen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der hat auch so ein, wenn du so eine Stange Sellerie beißt, hast du auch so, hat man auch so einen komischen Hauch im Mund.
Ja.
Irgendwie wird's heißen.
Ja.
Willst du mal abhusten?
Achso, ich?
Ja.
Nee, kann ich eigentlich gar nicht. Kann gar nicht husten.
Geil.
Also ich finde es trotzdem schön, also es ist kein starker Kork, aber er wirkt sich schon auf den Wein aus. Und trotzdem macht er Spaß, also es ist trotzdem, diese Spannung ist da, diese Frische ist da.
Den kannst du aber nicht mal eben so auf den Tisch stellen, wenn du Besuch hast. Ich glaube, der ist ein bisschen, der ist so, wenn du sagst, ich mach mal ein Fläschchen auf oder so, oder wenn du irgendwo hinkommst, wo du eingeladen bist, willst du den eher nicht mitbringen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ein Drittel der Leute denkt, das wäre ein schlechter Wein.
Warum?
Weil der verlangt schon ein bisschen was von einem.
Ach so.
Und das hast du ja ganz gerne mal, dass Leute, die sich jetzt nicht irgendwie so intensiv damit beschäftigen oder so viel saufen wie ich, so Weine, die ein bisschen ungefällig daherkommen, eher schlecht finden oder doof oder enttäuschend.
Ach so.
Oder und der ist halt nicht so gefällig, ne? Also es ist, sagt der Chat nämlich auch, nach dem gefälligen Kabinett ist der eher schwierig.
Ja.
Also es ist, ja.
Ja, das stimmt. Also der hat einen anderen Anspruch, der hat auch einen ganz anderen Druck. Also der hat einfach Druck, der hat, also dadurch, dass er, genau, das der Kabinett, der hüllt, achso, das meinst du mit abhusten, ja.
Ja, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, du hättest so einen fürchterlichen Kloß im
Wenn Junge. Ich jetzt hier das ausmache, das Mikrofon, ob das dann einen tierischen Klack macht bei dir?
Keine Ahnung, aber ich probier's mal. Ist ja nur das Publikum, das was abkriegt. Ja, ich vermute mal, du hörst noch zu. Der Chat sagt auch, jemand anders aus dem Chat, ich sag immer zu allen, der Chat, lieber Chat, ich wenn euch das, wenn ihr das doof findet und namentlich erwähnt werden wollt, schreibt mir das mal. Der Chat sagt auch, für mich als Ex-Tetrapack Aldi-Weintrinker ist der nix.
Okay.
Finde ich interessant. Schreibt doch mal, Konfuzius hat das gerade geschrieben, schreibt doch mal, warum der nix ist. Also was daran stört. Ich bin die Tage, gestern war das, glaube ich, bin ich auch durch den Aldi gelaufen, da stand dann auch wieder dieses Tetrapack. Rebenshoppen heißt das. Das
ist okay.
Total irritierend, wenn man da dran vorbeiläuft, finde ich. Rebenshoppen. Kostet irgendwie 1,19 oder so.
Okay. Ja, weiß ich auch nicht, warum er nichts ist. Also er ist, der Kabinett ist, klar, der ist leicht, der ist fein saftig, der ist fruchtiger, der hat durch die Süße natürlich, durch den Restzucker hat er, formt sich die Frucht sozusagen anders.
Mhm.
Während das hier eben so ein bisschen mehr knallt, ne? Das ist
ja, genau, der ist.
Es hat mehr Wucht.
Ja.
Das ist viel straighter natürlich, hat 2% mehr Alkohol, aber 11,5% Alkohol ist natürlich immer noch sehr wenig für einen Wein, wo wir heutzutage meistens irgendwas zwischen 13 und 14,5 trinken. Er ist weniger gelbfruchtig, also das ist tatsächlich mehr so in diesem Zitronenbereich. Also die Säure ist etwas markanter, eben natürlich auch dadurch, dass sie eben nicht von dieser Süße gepuffert wird. Und das muss man natürlich nicht mögen, klar. Ich finde es sehr schön, soweit ich das jetzt eben bei dem Wein hier beurteilen kann, weil ich es sehr klar finde.
Mhm.
Eben auch mit dieser Würze wieder im Hintergrund. Aber es ist klar, es ist eine andere, es ist halt straighter.
Mhm. Ja.
Aber das Schöne ist, also das ist wiederum das, finde ich, was diese Schiefer-Mosel ausmacht, ist halt, dass auch bei diesen trockenen Rieslingen aus der Ecke, das kann straight sein und es hat eben auch eine sehr, sehr klare Säure, aber es hat eben trotzdem immer eine Leichtigkeit dabei. Ja?
Ja.
Während ein Riesling natürlich vom Buntsandstein oder so, die sind halt schnell üppiger und auch ein bisschen schwerer. Das haben die hier halt immer gar nicht. Ne? Das bleibt immer irgendwie immer so ein bisschen schwebend und leicht.
Noch aus der Chat fragt oder sagt, ich mag es entweder schwer und süß oder ein wenig verspielt, aber trocken mit Wumms ist nicht so meins. Das bitte in Weinkennersprache übersetzen.
Ja, das ist eigentlich genau das. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, also jeder Weintrinker, dem ich das so sagen würde, würde sagen, ja, verstehe.
Also es ist... Also diese Wumms-Rieslinge, die hat man schon an der Terrassenmosel teilweise, also Pünder im Richard-Marienburg, so rund um Winningen, da ändert sich das schon. Also da ist schon wieder ein anderes Klima, das ist im Zweifelsfall noch heißer. Da hat man Jahrgänge, wo du wirklich Wumms im Wein hast. Da ist so ein Wein, hat dann 14,5% Alkohol zum Beispiel, ja. Und eine ganz andere Dichte nochmal und im Zweifelsfall noch ein bisschen Botrytis dazu und so weiter und so fort, was hier jetzt zum Beispiel natürlich gar nicht drin ist. Ne? Und das hast du halt hier eigentlich nicht. Also auch in heißeren Jahren noch hast du eigentlich nie die schweren Weine. Also die schweren Weine stehen eben einmal durch den Boden und dann nochmal durch eine stärkere Hitze vielleicht, ja.
Mhm.
Ja. Aber das ist natürlich Geschmackssache, klar. Also es gibt ja nicht umsonst auch so viele Menschen, die diesen Robert Parker Weinstil einfach auch sehr gerne mögen. Und da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Es ist einfach ja eine Geschmackssache. Also es gibt viele Leute, die Rotweine mögen, die sehr konzentriert sind, lange im Holzfass waren und also eben so auch sehr spät gelesen wurden. Ja, die einfach sehr viel Wumms haben und irgendwie 14,5-15% Alkohol haben. Ja, das kann man, wenn man das trinken will, trinkt man das, klar.
Wobei ich bilde mir ein, also dass bei den meisten Leuten, die Wein trinken und ich finde das immer so blöd, eine blöde Formulierung, die sich für Wein interessieren, also die kontinuierlich saufen eigentlich, dass die diese Sachen mit Wumms, also diese schweren alkoholischen, spanischer Rotwein aus dem Holzfass, dass das eher was ist, womit man anfängt zu trinken. Und so im Laufe der Jahre, mein Gott, ist der saftig, ey. Ich habe so dermaßen Speichelfluss.
Genau.
Das ist furchtbar. Dass im Laufe der Jahre, dass man im Laufe der Jahre immer ein bisschen feiner wird und diese Grobschlechtigkeit, die diese 14 Umdrehungen Weine mitbringen, irgendwann gar nicht mehr so gerne hat. Und wenn man so viel Alkohol da drinnen haben will, dann muss das halt schon irgendwie was ganz Besonderes sein. Dann muss es halt so Bergrettung, der hatte, glaube ich, auch viel, ne? 13 oder so?
Kann sein.
Ich weiß gar nicht mehr.
Ja. 12,5, glaube ich. Aber.
Okay. Ja, aber das ist so, ich meine, dass auch dann im Bekanntenkreis zu beobachten, dass den Leuten so über die Jahre, dass die Leute über die Jahre lieber feinere Weine bekommen dann.
Ich glaube auch, dass das häufig so ist, ja. In der Tat.
So, kommen wir zum Ende der Sendung, zum letzten Wein.
Genau, jetzt gehen
noch
wir also...
Noch im alten Etikett, ne? Da hat er noch anderes Marketing sozusagen auf dem Etikett.
Genau, das ist sein erstes sozusagen, sein klassisches Etikett gewesen. Dann gab es zwischenzeitlich nochmal eine andere Flaschenausstattung. Die sieht man, glaube ich, wenn man in den Shop geht, auf gereifte Weine geht.
Ah ja.
Dann ist das der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Wein. Trabacher Hühnerberg, Riesling, Spätlese, Trocken, 2,6. Wenn man da mal draufklickt, dann hat man so ein Etikett, wo oben blau mit Mühlen ist und dann... die Etikettenform dieses etwas schräge beibehalten hat. Aber das hatte er nur ein paar Jahre und dann ist er eben umgeschwenkt auf diese alte Karte.
Ja, ja. Das ist schön mit der Karte.
Ja.
Ach so, ja, mal einschenken. Ne?
Genau. 2004 ist halt so ein eigentlich ein ganz, ganz schönes Moseljahr.
Der riecht gut.
Und eben auch ein Jahr für Weine, die
damals hieß es noch Mosel-Saruwa, steht auch noch drauf.
Ja, genau, Mosel-Saruwa. Und das hat man irgendwann zugunsten Mosel aufgegeben, um es besser auch vermarkten zu können einfach.
Ja.
Ne? Und trotzdem fallen eben die Weine der Saar und der Ruwa weiterhin unter Mosel. Ne? Ja, also 2004... ist deswegen bemerkenswert, weil die sozusagen diese Vegetationsperiode ziemlich früh angefangen hat, irgendwie früher als die meisten anderen Jahre. Das heißt, da wo sozusagen die Blüte austreibt, der Austrieb dann bis zur Lese, also Austrieb irgendwie Ende April und dann bis zur Lese im Mitte Oktober. Also je länger so eine Vegetationsphase dauert, desto besser ist es eigentlich für die Trauben.
Warum? Was machen
die? Weil die dann einfach irgendwie, also dadurch, dass die mehr Zeit haben, kann man vielleicht sagen, haben die später auch mehr Zeit.
Ah, okay.
Wenn sie reifen, ja.
Okay.
Dann war das eigentlich eine ganz gute Sommerzeit und dann fängt das ja sozusagen im Spätsommer an, interessant zu werden für die Winzer, wie sich dann eben vor allen Dingen August, September bis in den Oktober rein entwickeln, ne? Weil das sozusagen die Zeit ist, in der die Trauben reif werden. 2015 war es halt sehr gut, das war eine sehr, sehr, sehr sonnige Phase. 2014, also im Jahr davor, war der Verlauf ähnlich wie 2015, nur dass in den letzten Wochen es halt nass und feucht geworden ist.
Ah, okay.
Und relativ kühl.
Ist das ein spontan vergorener?
Ja.
Okay. Und grad, weil der das stinkt. Sehr gut.
Ja. Und 2004 war es eben so, dass es dann im Spätsommer ein bisschen schlechter wurde, aber dann in der wirklichen Reifephase wurde es wieder gut. Mhm. Und was dann eben besonders schön war, und das merkt man dann in den Weinen auch, dass es tagsüber sehr schön warm war und nachts ziemlich kühl.
Ja.
Und das mögen eigentlich die Trauben am liebsten, weil die dann tagsüber reif werden und nachts aber sozusagen diese Kühle dazu führt, dass die einfach ihre Frische und ihre Säure bewahren. Und das hat 2004 funktioniert, sehr gut. Und entsprechend merkt man das so ein bisschen im Wein. Also tagsüber baut sich sozusagen die Frucht aus. Und das sind sehr fruchtige Weine.
Mhm.
Aber sie haben eben diese schöne Säure dabei.
Der ist ziemlich geil. Ne? Der ist wirklich geil.
Und jetzt merkt man, also das ist einfach, wenn du, also nochmal, das ist der, im Prinzip ist es der gleiche Weinberg, auch wenn es unterschiedliche Parzellen sind, sicher. Aber es ist der gleiche Weinberg gegenüber von Kröf. Also insofern sind die beiden Weine sehr gut miteinander zu vergleichen. Was hat der 2004er für einen Alkoholgehalt?
11,5.
Ja. Genauso 11,5. Und eben auch trocken, beides trockene Weine. Und jetzt kannst du sehen, also wenn du den 15er in den Keller legen wirst, dann wirst du vielleicht in diesen 11 Jahren auch später einen ähnlichen Wein haben tatsächlich. Ja. So entwickelt sich das, wenn es also jetzt ist es natürlich sozusagen direkt ab Hof. Das heißt, der hat sehr gute Keller da, also sehr kühle Keller, in denen diese Weine eigentlich perfekt reifen können. Das ist einfach perfekte Umgebung gewesen, um die reifen zu lassen. Und man wird wahrscheinlich die 15er später bei ihm auch wieder kaufen können.
Und das vielleicht auch für wenig genug Geld, so dass es sich auch lohnt, sie jetzt nicht zu kaufen. Weil also ich würde mir ja jetzt einen Karton 15er kaufen und weglegen, weil ich in 10 Jahren einfach das Vierfache dafür bezahlen müsste, wenn ich den irgendwo beim Weinhändler kaufe.
Genau, das wird da nicht der Fall sein. Also,
aber was der auch hat, ist diese Bitterkeit, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen. Echt, genau, sehr schön, ja,
das, genau. Das gehört genau dahin anscheinend, also genau auf diesen.
Das gehört genau.
Gehört das dahin. In die Region oder gehört das in die Lage?
Nee, es gehört schon grundsätzlich schon in die Region, würde ich sagen. Vielleicht arbeitet er das einfach nochmal besonders heraus. Ja. Würde ich schon sagen. Das ist schon sehr markant. Ja, und hier merkt man das, was der andere bisher nur in Ansätzen hat, auch so eine cremige Note, finde ich. Also sowas Cremiges am Gaumen. Also trotz der frischen Säure ist es trotzdem eine sehr elegante Cremigkeit. Und es ist einfach auch ein sehr feiner Wein, finde ich. Also er hat eine, das ist kein Blockbuster, das ist niemand, der irgendwie die Tür aufschlägt und sagt, da bin ich, sondern es ist ein sehr feiner Geselle.
Mhm. Und man keiner rührt mir den 2015er Feinherb an. Alles meins. Na warte, da bestelle ich jetzt was. Bestellwettbewerb, auch schön. Können wir so einen Winzer dedossen.
Ja.
Ach, das ist eine schöne Entdeckung.
Ne? Mhm. Ja, und das ist wirklich sehr perfekt gereift, finde ich. Das ist wirklich klasse. Das macht wirklich viel Spaß. Und zeigt eben auch, dass trockene, leichte Weine eben auch, wenn sie gut gemacht sind, eben auch sehr gut reifen können.
Ja.
Also es sind ja eben immerhin schon mal 11 Jahre, ja, und der ist ja noch lange nicht am Ende. Mhm. Ja. Der hat irgendwie, macht ja gerade den Eindruck, als könnte der das locker irgendwie noch 6, 7, 8 weitere Jahre so machen. Ja. Eben weil er so diese schöne Säurestruktur hat und diese, ich finde, so die Entwicklung des Weines, der hat natürlich eine Entwicklung gemacht, das merkt man ja bei diesen, wenn man die nebeneinander stellt, aber er wirkte halt nirgendwo müde, ja, also weder in der Frucht, noch in der Säure, noch in der, sozusagen in der Textur am Gaumen, da ist nichts, was, wo man jetzt sagen könnte, ups, das ist aber, das ist schon ein bisschen oll oder so, gar nicht, null. Ja, sehr schön, also das gefällt, also das ist so Mittelmosel, wie es sein sollte eigentlich.
Ja.
Genau, und jetzt haben wir für den 2,4er haben wir ausgegeben was?
Weiß ich gar nicht, ich gucke gerade mal hier. Wo ist es denn da? 2,4er, das ist nicht viel, 15 Euro oder sowas. 14,87.
Ja. Ja, ich meine, weißt du?
Kein Geld, ja.
Nee, 14,87 für einen Wein, den der 11 Jahre in den Keller gelegt hat, um ihn sozusagen perfekt reifen zu lassen. Das ist schon irgendwas, wo man ihm eigentlich sagen müsste, hey, nimm doch einfach 18 Euro dafür.
Ja, ja genau. Ja, genau. So.
Aber macht
genau,
er halt
18, zahle ich auch.
Ja, ist,
ja, ja, nimm 18, ja, ich kaufe trotzdem einen Karton. Ja, ja, genau.
Und das ist irgendwie schön einfach. Das finde ich sehr sympathisch, dass er, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie er auf die Preise von 14,87 und 16,06 und 18,91
Euro kommt. Vielleicht irgendwie so.
Aber wahrscheinlich ja, legt er einen Quotienten pro Jahr drauf oder was auch immer. Ja. Aber ja, es ist, also man sagt ja irgendwie, eigentlich sagt man, dass ein Wein pro Jahr eigentlich mindestens 1 Euro mehr kosten sollte. Also
1 Euro mehr pro Jahr.
Lagerkosten, ja.
Aha.
Ja, aber das kann halt, das kommt halt hier schon mal gar nicht hin, ja. Hm. Müsste halt in der Zeit irgendwie 11 Euro draufgehauen haben. Das hat er ja nicht. Ja. Und so zieht sich das ja durch. Also wie man sieht, hat er irgendwie jede Menge alter Weine und die kann man eigentlich alle, also wenn er die da anbietet, dann sind die auch alle gut, ja. Also dann ist das nichts, was irgendwie da rumgegammelt hat, ja. Mhm. Sondern die kann man irgendwie durch die Bank weg kaufen. Das geht bis zur 93er Bärenauslese irgendwie runter im Moment. Das ist so, ist, glaube ich, die Zeit, wo er auch angefangen hat, so Ende.
Das Problem ist, das wird dann halt irgendwann wird das ein ganz fürchterlich teurer Spaß, ne?
Ja.
Weil eigentlich willst du ja wenigstens eine Flasche von jedem dieser alten Weine haben mal.
Ach ja, aber ich finde, so ein Sechserkarton einmal quer durch, ja,
ja,
ist auch schon gut.
Ja.
Ja. Auch schon okay. Ja. Aber so, ne? Also das ist sozusagen mal so kompakt Riesling Mittelmosel, einmal so von eben Klassiker Kabinett Feinherb, dann zu einer trockenen Spätlese, wie man sie früher eigentlich selten an der Mosel gemacht hat. Also ganz klassisch waren es eigentlich immer, würde ich sagen, oder fast immer restsüße Weine, also fruchtsüße Weine. Mhm. Das mit dem Trocknen ist halt irgendwann erst später gekommen. Ja, und das Ganze dann eben nochmal gereift. Und
so. Jetzt wird's schwer. Welchen saufe ich jetzt aus, ne?
Ja, das ist nicht so einfach, das stimmt.
Nee.
Also ich habe jetzt einen hier zur Seite. Das heißt, ich kann mich noch, ich weiß nicht, also ich finde den 2-4er schon.
Ich glaube, ja, eigentlich.
Ich würde jetzt den 2-4er trinken und den Kabinett irgendwie für die nächsten Tage oder so.
Ne? Ja, und falls die, der Kabinett ist echt geil. Also, super.
Ja, das ist halt einfach auch so ein Saufwein. Ne?
Ja, der muss, der ist, das ist so, der, da willst du eigentlich, da willst du einen 12er Karton für den Sommer haben. Ja, und dann ja, im Sommer also überall,
ist halt wo der Wein,
überall, wo du aufschlägst im Sommer, einfach mal, ja, ich habe hier Wein mitgebracht, yay.
Genau. Das ist ein Wein, den kannst du alleine trinken mit Aufmerksamkeit, ne?
Ja.
Und er wird dir nicht langweilig.
Ja.
Und du kannst ihn irgendwie auf den Tisch stellen und der ist innerhalb von Minuten leer.
Ja, genau.
Weil er so viel Spaß macht und du den einfach wegtrinken kannst.
Ja, und der ist nicht so teuer. Das heißt, du kannst 2 Flaschen mitbringen, wenn du eingeladen bist. Und hinterher finde ich alle geil, weil du so einen krassen Wein mitgebracht hast.
Ja.
Ja.
Zum Freunde gewinnen.
Genau.
Endlich mal reden die Leute mit mir.
Freunde gewinnen dank Podcasts. Ja, aber stimmt, der 2004er, der muss leider heute genau dran glauben, ja.
Genau. Ja, was ich übrigens auch noch gemacht habe in den letzten Wochen, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil wir nämlich gerade bei Mosel sind und Rieslinge und alte Weine,
ja.
Ist ja der Riesling-Swag, den wir hier am 1. April in Hamburg veranstalten.
Ach, diese Veranstaltung, ja.
Ja, genau. Da muss ich nochmal drauf hinweisen, weil es die erste ihrer Art ist und eben auch besonders ist. Da habe ich mich mit 2 Hamburger Weinfreunden zusammengetan und wir machen eine Riesling-Feier. Ja, also wir haben ein Restaurant gebucht,
ja,
für uns, für den 1. April, samstagsabends, und wir haben 11 der besten Weingüter aus Deutschland eingeladen, also Riesling-Weingüter, dazu zu kommen, und jedes Weingut wird sozusagen einen Tisch besetzen,
mhm,
und um diesen Winzer oder Gutsverwalter, also bei Gutsverwalter hast du dann zum Beispiel auch Günter Jauch vom Weinguch von Otegrafen, der, ja, wird eben kommen zum Beispiel, aber bei anderen.
Was, der kommt
eben
vorbei?
Ja, der kommt. Der setzt sich dahin, der bringt Weine mit aus seinem Weingut, mhm, und dann wird an jedem Tisch ein Sommelier sein und der wird von allen, die an dem Tisch sitzen, werden nachher die Weine einsammeln, weil jeder, der kommt, bringt eigene Weine mit. Das ist so die Idee. Das ist irgendwie im Burgund entstanden und nennt sich in Frankreich La Paulée, die Veranstaltung, diese Art der Veranstaltung.
Ja.
Das Also im Burgund gibt es eben auch immer so so Wochen, wo die Winzer ihre Weine vorstellen und teilweise eben auch zusammen. Und dann setzt man sich eben abends auch ins Restaurant und die sozusagen die guten Kunden kommen auch und die bringen alle ihre eigenen Weine mit. Und dann isst man halt und trinkt Weine und zum Schluss ist man wahrscheinlich irgendwann ordentlich betrunken, weil natürlich jeder 2 oder 3 Flaschen mitbringt und hat irgendwie großen Spaß gehabt. Und das Ganze haben New Yorker vor ein paar Jahren irgendwann mal aufgenommen und eben die sogenannte, da heißt es tatsächlich Riesling Fire, gemacht.
Ah,
und die nennen die so, Riesling Fire. Und weil Riesling ja nun mal, also den gibt's natürlich auch mittlerweile in USA und Kanada und natürlich in Australien und Neuseeland, aber eigentlich ist Riesling ja ein deutschsprachiger Wein. Ja, ne? Ja. Deutschland, Österreich, Elsass, das ist eigentlich Rieslingland, also Rieslingkernland. Ja, das wissen die natürlich auch und deswegen haben sie es Riesling Fire genannt. Ja. Und sie laden eben auch, also wir haben das ein bisschen abgekupfert oder wir haben die gefragt, ob wir das sozusagen ein bisschen übernehmen können. Und da kommen eben auch diese Winzer hin und bringen ihre Weine mit und alle anderen auch. Und so machen wir das jetzt auch. Und das ist kein günstiger Spaß. Die Karte kostet 299 Euro.
Das ist richtig viel Geld.
Ja, es ist viel Geld, aber es ist einfach auch eine außergewöhnliche Veranstaltung. Es gibt ein 5-Gang-Menü, ja. Das sozusagen zum Riesling abgestimmt ist. Und ich sage mal, von dem, was ich jetzt weiß, was die Leute, die sich angemeldet haben und austauschen, mitbringen, werden wir einfach einige der schönsten Rieslinge, die es überhaupt gibt, auf dem Tisch haben. Und das aus den 60er Jahren bis in die 2000er Jahre. Und die Weingüter werden sich nicht lumpen lassen und einige ihrer besten Flaschen mitbringen und jeder, der kommt, eben auch irgendwie. Und
das heißt, wenn du da ankommst und ein 2015er Kröver Paradies Riesling Kabinett Feinherb mitbringst, bist du der Arsch.
Nö, würde ich gar nicht sagen, aber 2000, also es geht schon so ein bisschen auch um gereifte Weine.
Ja.
Aber ich finde nicht, dass man sich verstecken muss, wenn man mit einem 2004er Kröver Paradies um die Ecke kommt. Ja. Also tendenziell bringen einige natürlich richtige Geschosse mit, aber man muss auf der anderen Seite halt auch gucken, dass du, ich sag mal jetzt zum Essen, einfach auch Weine hast, die das Essen begleiten können und das nicht überfrachten und eben auch, also ich persönlich werde zum Beispiel auch ein Kabinett mitnehmen, also einen österreichischen jetzt, der heißt dann nicht Kabinett da, aber sozusagen von der Qualitäts-, von der Öxle-Stufe her wird es halt ein Kabinett sein, ja, und nö, also insofern, man muss da jetzt nicht mit 200 Euro Flaschen rumkommen. Hm. Das Schöne bei Riesling ist ja eigentlich auch, dass, und das sieht man hier ja bei Müllen, du musst ja jetzt nicht Wahnsinnssummen ausgeben. Ja? Ja. Ich meine, die Veranstaltung selber kostet halt Geld, aber du musst jetzt nicht für 200 Euro mit Wein da ankommen. Wenn das jetzt eine Chardonnay oder eine Pinot Noir Veranstaltung wäre, dann wäre das nochmal viel teurer, weil die Weine grundsätzlich teurer sind. Ja.
Mhm.
Aber bei Riesling hält sich das ja immer in Grenzen. Ja. Also ich meine, Top-Rieslinge aus Deutschland kosten irgendwie, also top, wirklich top-Rieslinge aus Deutschland für aktuelle Jahrgänge kosten irgendwas um die 50 Euro, ja. Also so 40, 50, 60 Euro. Wenige, die teurer sind. Also sehr wenige, sehr, sehr wenige, die teurer sind. Und also Riesling ist ja eigentlich von den besten Weinen und besten Rebsorten eigentlich mit die günstigste, muss man sagen.
Auch seltsam.
Alles andere ist teurer. Burgund ist viel teurer, Bordeaux ist viel teurer, kalifornische Cabernet ist viel teurer, die guten australischen Shiraz oder so, alles viel teurer, ist immer alles viel teurer. Die großen Toskana, alles viel, viel teurer als die großen Rieslinge. Ja. Also es sei denn, man hat jetzt irgendwie einige der ganz wenigen Weingüter und davon dann irgendwelche Versteigerungsweine oder Eisweine oder Bärenauslesen, also eine Bärenauslese aus einem sensationellen Jahr von Robert Weil oder von Egon Müller in Anhalt-Saar oder so, die sind natürlich auch verflucht teuer, ne?
Ja.
Klar. Aber das sind wirklich so ganz wenige Ausreißer. Ich sag, die normalen, wirklich sehr, sehr guten Rieslinge, die sind alle bezahlbar eigentlich.
Ja. Ja.
Genau, also es gibt noch Karten, wollte ich damit sagen. Die Seite heißt rieslingswag.com und ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung.
Ja, Das ist halt echt viel Kohle. Also da musst du, ja, das muss man abkönnen.
Also, ja, muss, ja, genau, ja. Musst du abkönnen und man muss ein bisschen verrückt sein, so ein bisschen, ja, richtig verrückt. Aber wenn man das ist, dann ist das halt eine geile Sache, weil du hast einfach den ganzen Abend mit elf der wirklich der besten Riesling-Weingüter der Welt.
Ja.
Also ich meine, da ist Philipp Wittmann kommt zum Beispiel aus Rheinhessen, Peter Jakob Kühn kommt aus dem Rheingau, der irgendwie gerade einfach mit seinen Weinen auch durch die Decke geht. Also Egon Müller Schatzhofberg, der so
wer?
Egon Müller Schatzhofberg ist die.
Ach so, ich dachte, der heißt Egon Müller Schatzhofberg. Das hätte ich jetzt irgendwie komisch gefunden.
Nee, der heißt Egon Müller der Dritte.
Okay, aber
ja, dann kommt vor der Mosel natürlich Prüm, Gelszilliken kommt und also wirklich einfach Top-Weingüter.
Ja.
Und das und eben ein paar richtig gute Sommeliers, die das ganze Ding eben auch schmeißen und sich dann dazusetzen und gucken, dass sie eben die zu den Essen dann die richtigen Weine eben auch finden und ausschenken und nachher mittrinken und so. Ich glaube, das wird eine sehr nette Sache. Ja.
Amen. Ja, ich habe immer noch nicht entschieden, ob ich die Kohle aufwenden will oder nicht.
Ja.
Ich muss mal gucken.
Kann ich auch verstehen. Aber es ist einfach, ich glaube, für Leute, die da mal Bock drauf haben, ja, und mal so ein bisschen eintauchen wollen, auch in diese Rieslinge tatsächlich. Also, weil du kriegst.
Naja, und das wird, was man ja auch nie unterschätzen darf, das wird so eine Veranstaltung werden, unterstelle ich jetzt mal, wo du normalerweise nur aus so Filmen kennst oder aus irgendwelchen Dokumentationen, wo so, ja, Weinnerds zusammensitzen und Weinnerden.
Ja, so. Irgendwie schon.
Das heißt, und das ist schon mit Sicherheit ein spektakuläres Erlebnis, das du halt nicht dauernd hast. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ja, ich denke jetzt einfach an diese Doku, die ich kürzlich empfohlen hatte, diese Sour Grapes über diesen Weinfälscher.
Ja.
Wo dann halt auch immer mal wieder so private Videoaufnahmen gezeigt wurden, wo die halt einfach irgendwie mit 20 oder 30 Leuten in irgendeinem Saal sitzen und da gehen die Flaschen rum und die haben halt Spaß. Ja, ich.
Genau, und das wird da auch der Fall sein, ne? Also ich meine, wir haben 11 Tische, 11 Winzer, 11 Sommeliers.
Ja.
Wir haben ein 5-Gänge-Menü. Zu den Menü gibt's Weine. Wir entscheiden sozusagen erstmal am Anfang, wer wo sitzt. Das wird quasi mehr oder weniger ausgelost und es gibt Leute, die wollen mit anderen Leuten zusammensitzen, das können die dann im Vorfeld schon klären und dann ist das aber eine offene Veranstaltung, da kannst du dich einfach, da gehst du dann irgendwann zum Nachbartisch und sagst hier, kann ich mal dies oder jenes probieren und nachher löst sich das eh auf, ja, und dann geht man halt mal hierhin und dahin und
Und alle wollen bei Günther Jauch am Tisch sitzen, ne?
Och, glaube ich gar nicht, aber der ist halt dann auch sehr angenehm, ja, also das ist in diesem Weinumfeld habe ich ihn auch schon erlebt und das macht Spaß. Der ist ja keiner, der sich irgendwie irgendwo hinstellt und sagt, hier bin ich, ne? Aha. Sondern der ist dann Weingutsbesitzer und sagt ja selber von sich, dass er, als er das übernommen hat, wenig Ahnung von Wein hatte und eigentlich Biertrinker war.
Ja.
Und er hat das Weingut ja übernommen, weil es zur Familie gehörte, ne?
Aha.
Und seine Tante das vorher bewirtschaftet hat und die wollte es halt verkaufen, weil sie eben keinen Nachfolger hatte und dann hat er gesagt, also aus der Familie bin ich derjenige, der das übernehmen kann und ich möchte eigentlich gerne, dass dieses Traditionsweingut in der Familie bleibt. Er ist da selber, ja.
Was soll denn das eigentlich? Warum haben andere Leute Familien, in denen mal so ein Weingut rausfällt? Das ist doch also nicht
wenn
normal.
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann gehört der Günther Jauch eigentlich zu einer Familie, die schon in den Buddenbrocks bei Thomas Mann vorkommt.
Gute Güte.
Also so ein Handelsadel, ja, aus Lübeck, also hier aus dem Norden und
Teufel scheißt nicht auf einen kleinen Haufen.
Diese von Otegrafens eingeheiratet irgendwie und so. Und ich glaube, seine Großeltern haben das damals noch bewirtschaftet. Ich glaube, er hat da irgendwie auch sozusagen seine Ferien teilweise verbracht auf dem Gut und dann ist das eben an die Tante gegangen. Und dann hatte er vor ein paar Jahren dann gesagt, ich übernehme das und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Ja, die Weine sind schön. Also was ich von Otegrafen bisher getrunken habe, war alles gut, ja.
Ja, genau. Ja, also
ne? Dann?
So. Sonst noch was?
Ja, geht. Fahrt alle zum Riesling Swag am 1. April in Hamburg und bleibt uns gewogen. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Das waren die Februarflaschen. Haben wir schon einen Termin für März? Nee, haben wir
noch
gar nicht.
Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir mal besprechen.
Genau. Steht dann wieder in deinem Blog und in meinem eventuell auch.
Ja, genau. So.
Einen guten Abend allen Live-Hörern und viel Spaß noch allen, die die Flaschen aus der Konserve entkorken.
Tschö.
Wer redet, ist nicht tot.